Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Bart Leenders ist heute bei uns zu Gast. Erst vor einer halben Stunde haben wir uns persönlich kennengelernt. Die Tatsache, dass er vor 20 Jahren das Geschäft von seinem Vater gekauft hat, um Chef zu sein, sich mittlerweile aber als Chef wieder abgeschafft hat, da er meint, dass dies andere besser können, beschreibt ihn sehr gut. Ich kann euch ein sehr interessantes Gespräch mit eigenen Philosophien, Herangehensweisen und Ideen versprechen. Hallo Bart.
Hallo Andreas.
Schön, dass du den Weg aus den Niederlanden über Sindelfingen, glaube ich, zu uns gefunden hast.
Durch den Schnee, ja.
Ja, durch den Schnee.
Ja, aber gern. Ich fühle mich verehrt. Also vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Geschäftsführer der Firma Harry Leenders und Inhaber oder?
Hauptsächlich Inhaber. Ich führe das Geschäft nicht. Dafür habe ich tolle Kollegen.
Okay. Kannst du uns deinen Werdegang erläutern, wie du dorthin gekommen bist? Dann waren ja deine Eltern, die den Betrieb gegründet haben.
Genau.
Ja. War das vorgezeichnet, dass du das irgendwann weitermachen willst, musst, sollst? Nein, gar nicht. Okay.
Oder wie die in Sindelfingen sagen, gar nicht. Gar nicht. Also die Eltern, die haben die Firma angefangen. Mhm. Mein Vater hatte eine Idee für einen Kaminofen. Hat mal irgendwo ein dänischer Kaminofen, ich glaube den von Bent Falk und Freddy Svensson gesehen. Und er ist Ingenieur und hat gedacht, dass er das besser kann. Dann angefangen, meine Mutter gefragt, ob sie mitmachen wollte. Und so ging's los. Ich war 11, mein Bruder 10.
Okay.
Und dann ist mein Vater krank geworden. Ja. Der hat ein Herzproblem gekriegt, also ziemlich seriöse. Und meine Mutter hat dann gefragt, ob ich aushelfen wollte.
Okay.
Das ist eine rhetorische Frage. Da gibt's kein Ja oder Nein. Ja. Das magst du. Ich wollte das gar nicht, weil meine Eltern, die haben gestritten und gelitten und das willst du nicht, das Kind.
Ja.
Und dann war ich in die Firma. Ich habe schon öfters ausgeholfen im Vertrieb. Also Samstag, wir haben auch direkten Verkauf, immer noch.
Ja, okay.
Beim Fabrik. Da habe ich dann im Ausstellungsraum Kunden geholfen an unsere schönen Produkten. Aber dann habe ich dann da angefangen. Ja. Mhm. Und ziemlich schnell entdeckt, wie viel Spaß mir das macht.
Okay.
Und immer noch.
Ja.
Und dann ist mein Vater zurückgekommen nach ungefähr anderthalb Jahre.
Ja.
Und ich war schon richtig, habe mich schon richtig gewurzelt in die Firma.
Okay.
Aber es war seine Firma.
Ja.
Und das hat geknallt, verrückt.
Okay.
Ja, wir haben uns gestritten wie nie bevor. Und das hat auch die Beziehung schlecht getan in der Zeit.
Ja.
Ich wollte die am Wochenende gar nicht mehr sehen. Und okay, dann bin ich auf die hingegangen und gesagt, du liebe Leute, mir ist die Beziehung mit euch viel, viel wichtiger als das ganze Geschäft. Entweder übernehme ich das, die Firma, oder ich mache was anderes.
Ja.
Und dann hat meine Mutter in dem Moment, dass ich das vorgestellt habe, gesagt, wir verkaufen es dir.
Okay.
Echt? Ich weiß noch, wie die Raum aussah. So ein Moment war das. Und mein Vater hat nichts gesagt.
Okay.
Und dann habe ich das übernommen Ich habe auch einen Bruder, der hatte kein Interesse, also ja. habe ich das gekauft, einen Businessplan geschrieben, zur Bank, so wie das geht.
Ja. Klassisch.
Ja. Ja, und so ist es gekommen.
Okay.
Und so, aber da sind wir noch nicht hier, ne?
Nee.
Ich hatte keine Ahnung.
Okay, du hast du was gelernt vorher, oder?
Ja, ich glaube, ich habe was gelernt, aber...
Also eine Ausbildung gemacht? Oder?
Ja, ich hatte eine Ausbildung gemacht auch, ja. Nicht vollendet.
Okay.
Wirtschaft habe ich studiert.
Ah, okay.
Ja.
Also, ja. Schon nicht die schlechteste Voraussetzung für die Übernahme.
Ich glaube nicht, ich habe viel davon verwendet, was ich gelernt
okay.
habe. Ich wusste, ja, aber alles im Nachhinein wusste ich, stimmt das? Nein, im Nachhinein, ja.
Ja.
Also ich wusste, was ich aus der Firma machen wollte. Mhm. Also es ist sehr universal. Die Gründer sind eher Produkt fokussiert und ich dann eher Distribution fokussiert. Und ich habe aus einer Manufaktur habe ich eine Marke gebaut, glaube ich. Und da hatte ich ganz klare Vorstellungen.
Ja.
Ich habe vor kurzem habe ich noch Notizen gefunden von 26 Jahren her. Und genau da sind wir jetzt.
Krass.
Da bin ich schon stolz, gewisse Stolz. Aber wie? Ne? Holy shit. Es war schon schwer, weil ich hatte keine Ahnung von Produktion oder, also ich bin eher wie mein Vater. Ich habe dann auch selber erfahren, wie es eigentlich ist, wenn man nicht mit Personal umgehen kannst, so wie okay. er. Aber, und wenn du ein klares Bild im Kopf hast und auch noch ein wenig autistisch bist und auch noch ein bisschen ADHD dazu, dann jedes Mal, wenn du dann deine Kollegen brauchst, musst du sag mal, quasi vom Pferd absteigen. Das Pferd will nur voraus.
Ja.
Und dann musst du zurück und das Pferd an einen Baum befestigen und dann Geduld haben und dann erklären. Und wenn es dann in deinem Kopf auch noch perfekt ist und du weißt, sobald ich anfange, das zu erklären, wird es weniger perfekt, dann ist es schwierig.
Ja.
Und mittlerweile habe ich erfahren, dass wenn du als das machst, dass es nicht genau so sein wird, wie du es vorhast im Kopf, aber viel schöner.
Ja, okay, ja. Mir ist das damals gegangen, ich musste auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, so einen Businessplan aufstellen.
Ja.
Und da es ja vorher sowas nicht gab, gab es auch keine fertigen Zahlen, die ich hätte irgendwo nehmen können. Also hat man sich irgendwas zusammengeschrieben. Der Witz war, ich habe eigentlich gedacht, ich verkaufe mehr Öfen, aber billiger.
Ja.
Hab deutlich weniger verkauft, aber viel teurer. Also der Umsatz war hinterher tatsächlich wie geplant, nur auf einem anderen Wege. Also trifft genau die Geschichte, dass man macht sich wahnsinnig viel Gedanken. Irgendwie haut es dann doch hin, aber der Weg ist irgendwie anders.
Ja, ja. Aber einen Plan braucht man, insbesondere braucht man Richtung, glaube ich.
Ja. Ja. Ja, zumindest so eine Richtlinie, wo man sich dann irgendwie bewegen möchte.
Ja.
Ich habe jetzt vorhin gesehen im Netz, dass du das Geschäft dann übernommen hast und dann hast du es aber wieder, du hast dich selber abgeschafft als Chef, steht hier drin.
Steht das ja auf unserer Webseite?
Nee, das war auf einer anderen Seite. Habe ich das gefunden, müsste jetzt nochmal nachgucken, was hier das war.
Ja.
Aber da steht, gegründet vor 40 Jahren von Harry Lenders und seiner Frau Margit, 5 Mitarbeiterinnen und 15 Mitarbeiter. Haltbarkeit und Design stehen im Mittelpunkt. Modell Lobbe besteht aus nur 54 Einzelteilen zum Beispiel. Vor 20 Jahren hat Sohn Bart das Geschäft gekauft, um Chef zu sein. Jetzt hat er sich als Chef wieder abgeschafft.
Ist das AI?
Nee.
Weil es so stimmt.
Okay.
Ja, das stimmt. Also ich habe, genau. Also wie eben gesagt, ich habe auch eingesehen, wie das so bei mir funktioniert.
Ja.
Und dann die richtigen Leute gehabt. Ich habe immer, ich glaube, gut daran getan, dass ich in meine Firma Widerstand entwickelt habe.
Okay.
Bewusst, sonst entsteht ein Machtsparadox.
Mhm.
Auch in kleinen Firmen. Wir sind zu 22 Mitarbeiter, aber ich bin der Inhaber.
Ja.
Ja? Und irgendwie hast du dann immer das Risiko, du hast immer das Risiko als Inhaber, dass ein Machtsparadox entsteht und dass dann sagen die Leute ja, weil du es bist. und nicht, weil die Ideen gut sind.
Ja, ja, ja.
Und das haben wir, ich habe dann Widerstand organisiert. Ich habe da Leute um mich rum, die Nein sagen.
Ja.
Und die auch eingeladen werden, Nein zu sagen. Und ich entwickle die Öfen. Das macht mir Riesenspaß.
Ja.
Und ich glaube, ich kann das auch, weil es auch Spaß macht. Ich glaube, dass es oft liegt, ja, oft nahe zusammen.
Macht es einfacher, ja.
Ja. Aber irgendwie haben wir doch irgendwann mal gesagt gekriegt, du musst und du sollst, auch wenn es mal nicht Spaß macht, aber nicht jeden Tag. Hä?
Ja, ich sag mal, jeder hat mal einen schlechten Tag. Das wäre komisch, wenn man immer nur mit einem breiten Grinsen ins Geschäft geht.
Ja.
Aber ich sag mal, der Grundtenor muss, glaube ich, stimmen. Und wenn man nicht dafür brennt, wie es ja bei uns bei mich passen kann, dann sollte man sich irgendwas anderes suchen.
Ja.
Weil dann wird es auf Dauer auch nicht gut gehen.
Nee.
Also insofern, der Grundtenor sollte schon sein, dass man mit Freude da dran ist. Und ja, wenn man da was entwickeln kann und eine gewisse kreative Ader hat.
Freude schon. Also zum Beispiel diese Woche, ich bin in Deutschland unterwegs, hab so eine Runde gemacht, sonntags abgefahren Richtung Rehau und dann runter in Bayern rein und dann über München, Ulm,
okay,
Sindelfingen, also Böblingen und dann hier hoch. Und da ist schon ein Lächeln am Gesicht.
Ja.
Und dann nehme ich mir auch ein bisschen Zeit, so die Landstraßen zu fahren.
Okay.
Und ich finde so Deutschland so schön.
Das
innere Land von Deutschland, ich glaube, ich verstehe euch.
Okay.
Ja, da wo es keine Flüsse sind, ja?
Ja.
Da ist Wald und Wiese.
Ja.
Und da ist jedes Dorf, er hat so eine ähnliche Layout.
Ja.
Kirche, Metzgerei, Konditorei, bestimmt ein Schmieder, so sehr autarkisch eingerichtet.
Ja.
Und so selbstrettsam, heißt das so?
Ja. Ja,
ist voll und schön.
Ich sag mal, so hat jeder Bereich seine. Wenn ich nach Holland fahre, fahre ich auch liebend gerne ans Meer oder so. Das ist dann für mich aber auch die wunderschön und die pure Erholung.
Aber siehst du das selber so, Deutschland? Siehst du das auch?
Also wir machen das sehr. Also wir haben das irgendwann mal bewusst angefangen, dass wir auch in Deutschland kleine Trips, Urlaubstrips gemacht haben. Das ist so unterschiedlich, ob man jetzt wirklich in die Berge fährt, ob man an die See fährt, ob man keine Ahnung, in Osten, man wird jetzt demnächst sind wir wieder quasi in Leipzig. Zur Messe nehmen wir uns dann auch die Zeit, da kommt meine Frau hinterher, dass wir uns da das Wochenende noch gönnen. Einfach sowas ein bisschen zu sehen. Und also insofern finde ich, Deutschland ist schon wahnsinnig breit und ist, also eigentlich gibt es für jeden was, ist mal ganz platt zu sagen. Muss ja nicht jeder Bergsteiger sein, aber also mein Onkel, der wohnt in Dresden in der Nähe und die sind da ewig in den Bergen am Klettern. Ist jetzt nicht meins, aber diese Verbindung miteinander, wenn man dann die Seen hat, also ja, ich glaube, das wird oftmals unterschätzt. Man zieht es einen immer in die Ferne. Und für uns ist ja Holland gar nicht so weit. Das ist für mich näher, teilweise in Deutschland an die Nordsee zu fahren.
Ja.
Und da kommt das, du hattest das vorher mal kurz angesprochen, als wir unterhalten haben mit den Deutschen, die dann doch sehr penibel sind mit dem, was sie dann nachgucken.
Habe ich das gesagt?
Ja, mehr oder weniger. Aber ich habe das gleiche Erlebnis. Ich bin in jungen Jahren mit meiner Frau an die Nordsee gefahren in Deutschland. Und wir sind dann in diese Pension gekommen, hatten so ein Zimmer und da lagen wirklich so Zewa-Rollen, wo dann die Regeln drauf standen, die man einhalten sollte. Wir waren keine halbe Stunde da klopfte es an der Tür und da kam jemand, um die Kurtaxe zu kontrollieren. Und das habe ich in Holland nie erlebt. Also das war so. Und wenn du an den Strand willst, musst du noch Eintritt zahlen, wenn du keine Kurtaxe, keine Bescheinigung da hast.
Ah ja.
Ja, also da ist dann der Unterschied für mich, dass ich mich dann tatsächlich in Holland am Meer doch
lockerer,
deutlich wohler fühle. Ja,
ja, ja. Ja.
Aber ja, da sind wir Deutsche vielleicht manchmal ein bisschen sehr reguliert, sagen wir es mal so rum.
Aber was meinen Job angeht dann jetzt, dass ich so durch Deutschland fahren darf, oder ob das jetzt Deutschland, Holland oder Frankreich ist und dann für mein eigenes Produkt unterwegs sein dürfen und dann die Händler sprechen zu können und also unsere Kunden und mich inspirieren lasse und spüre, was für die echt wichtig ist. Ja. Nicht, was sie sagen, nur ich brauche einen runden Ofen und rechteckig. Nein, das, was ist für dich am Feuer wichtig? Und das dann irgendwie in ein Produkt umsetzen zu können, ja, das ist sehr süß. Ja.
Also du sammelst wirklich im Prinzip Einflüsse von dem, was von außen auf dich einfließt und lässt das dann in deine Öfen komplett
ein. Ich glaube schon, ja, auch wenn ich, ob ich jetzt ein Museum besuche, ein Buch lese oder in Norwegen paddle eine Woche lang und friere, ja, das hat schon Einfluss und manchmal sichtbar, manchmal nicht so sichtbar.
Ja. Ja. Ihr macht Kaminöfen.
Ja.
Du hast uns das gerade schon mal beschrieben, aber vielleicht für den Podcast auch nochmal. Warum macht ihr hauptsächlich Kaminöfen?
Ja, genau. Und warum bin ich hier?
Ja.
Also wir bauen Kaminöfen, weil das perfekt zum holländisches, also niederländisches Meeresklima passt. Mhm. Ist eher schnell. Und also der durchschnittliche Kunde kommt so zwischen 5 und 7 zu Hause, macht sich ein Feuer für die Gemütlichkeit oder für die Wärme. Und dann soll es nicht so lange dauern.
Ja.
Und bei uns schwankt die Temperatur sehr stark beim Meeresklima. Da kann es im Tag, kann es 20 Grad also Unterschied geben, was riesig ist.
Ja, ja.
Und da musst du was haben, was schnell reagiert.
Ja.
Leider passt bei uns kein Kachelofen. Immer wieder sprechen wir Kunden, also auch im eigenen Ausstellungsraum, die haben dann in Österreich was gesehen und das wollen die das dann auch, aber das funktioniert gar nicht.
Von der Technik her oder von der Größe oder?
Von der Wärmeabgabe.
Von der Wärmeabgabe, ist zu langsam.
Viel zu langsam. Obwohl langsam gut ist,
ja.
Wenn es um Wärme geht. Nein, das passt halt nicht. Die Häuser sind auch super isoliert und da brauchen die eigentlich eher so diese Peaks.
Ja.
Und genau das bauen wir.
Ja, ja. So, dann kann man das ja auch nachvollziehen.
Ja.
Auf eurer Homepage steht, ihr seid eine eigensinnige Marke.
Ja.
Was heißt das?
Dass wir nur bauen, was wir selber auch möchten.
Okay.
Wir sind aufgehört mit Gas, weil mir das nicht gepasst hat.
Okay. Also, ja, im Prinzip eigensinnig, also in dem Sinne, ihr müsst komplett dahinter stehen, was ihr baut. Ihr baut das nicht, um irgendwelche Zahlen zu erreichen, sondern weil ihr da
ja,
das toll findet.
Das ist auch der Grund wahrscheinlich, dass wir so klein sind. Wir bauen uns, also wir machen so ungefähr 2000 Familien sehr glücklich jedes Jahr.
Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, finde ich auch.
Kann nicht jeder von sich behaupten.
Nein, nein, weil wenn ich das sehe, dass, also nicht direkt, ne, nicht bei unserer Ausstellungsraum.
Nein. Hey. Mit euren Öfen.
Ja,
ja, ja.
Mit bei unsere, über unsere Händler.
Ja.
Eigensinnig auch, weil eigen ist es. Formgebung ist eigen. Wir hören zwar zu, wir hören uns die Wünsche unserer Kunden zu, weil es uns inspiriert.
Ja.
Aber ich werde nie was bauen, obwohl die Kunden sagen, das ist, was wir brauchen, das ist nur noch gewünscht, wenn es mir selber nicht passt.
Ja, ja.
Ja. Das darf ich auch tun, weil es mein Geld ist und meine Firma.
Ja.
Und die Kollegen das auch möchten.
Ja, ja. Ja, aber ich sag mal, das ist ja dann auch eine klare Philosophie, was ja dann durchaus auch helfen kann.
Ja, ist das so einzigartig dann?
In der Konsequenz, glaube ich, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, mit dem ich unterhalten habe, der gesagt hat, ne, das baue ich nicht, weil ich da nicht hinterstehe. Ich glaube schon, dass sich viele Firmen dann daran orientieren, was möchte der Markt.
Ja, ja.
Ich sag mal, auch wir als Ofenbauer kommen da nicht ganz vorbei. Ehrlich gesagt, natürlich baue ich lieber einen tollen Speicherofen statt den nächsten Dreiseiter. Da muss man manchmal auch den Kompromiss eingehen, dass man sagt, okay, davon lebe ich aber. Dafür darf ich dann aber auch mal den besonderen Kachelofen bauen. So.
Wer ist das? Wer ist der Markt? Bist du das oder ist das der Kunde?
Das sind ja unsere Kunden. Und ich glaube, dass die Kunden, also ich erlebe das zumindest immer wieder, wenn ich mich auch mit Kollegen unterhalte, dass der Markt sehr unterschiedlich ist, also auch regional bedingt. Wir machen auch fast keine Gasöfen mehr. Ein Kollege 100 Kilometer von hier entfernt in Düsseldorf macht 70% Gaskamine.
Aber das ist Düsseldorf. Hier bist du ländlich.
Genau, aber deswegen meine ich ja, also der Markt ist schon unterschiedlich. Und Ich habe mich letztes Mal mit Norbert Müller unterhalten, also der Geschäftsführer der Firma Gutbrot. Der hat mir gesagt, die meistverkaufte Kachel ist da hinten die grüne oder die Glasur. Und er sagt voraus, das kommt auch demnächst in den Norden. Also im Moment ist es bei uns so, wir verkaufen eher farblos. Also ich sag mal beige oder braun, so Erdtöne oder tatsächlich auch eher weiß. Aber so ein richtig klassisches Grün ist eher selten dabei.
Würdest du da sagen dann, dass das trendempfindlich ist? Weil der Ofen steht was 20, 30 Jahre, eine Generation im Haus.
Ja, unsere Trends halten relativ lange. Aber ich kann, also als ich angefangen habe, vor 25 Jahren, hatten wir Kaminöfen mit blauer Keramik.
Ja.
Ja, das war so ein klassischer, da gab es auch, das Sofa war auch entsprechend blau. Die Farbe ist irgendwann komplett versunken. Wir haben gefühlt, da hat man gesagt, das ist kein Trend mehr, Kotto. Ich glaube, gefühlte 15, 20 Jahre. Heute will es keiner mehr haben. Ja. Also insofern, unsere Entwicklung ist sicherlich nicht so schnell wie jetzt, keine Ahnung, bei den Kleidern. Aber es ist schon so, dass wir Entwicklungen haben.
Ja.
Und früher gab es den Dreiseiter nicht. So, also dann sagen die Leute, ich hätte den aber in einem klassischen Gewand. Ja, aber ich kann ihn gar keinen klassischen Gewand umpacken, weil er andere Voraussetzungen hat, weil ich da die Scheibe unterbringen muss etc.
Interessant.
Also insofern entwickelt sich das schon immer. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, was ich in der Ausstellung zeige.
Ja.
Ich habe das in meinem Meisterkurs, wo ich dann immer frage, wie viel Keramik habt ihr denn in der Ausstellung stehen? Ja, keine. Ja, dann kannst du auch nicht verkaufen. So, wenn ich aber hier eine beheizte Bank habe, wo sich jemand draufsetzen kann und sage, oh, das ist schön, das will ich haben. Ich wecke ja eigentlich erst den Bedarf.
Ja.
Ganz lange her, da habe ich mal in so einer Studie teilgenommen und das war so eine Umfrage zu Marken im Ofenbau. Es gab keine Marke. Also es war wirklich so, die Frage war, was haben die Leute damit verbunden? Und im Prinzip war es damals so, oder hieß es in der Umfrage hinterher, die Marke wird im Studio gebildet.
Ja.
Die Leute gucken sich ein paar Studios an und wenn da mehrere Leute sagen, das ist eine Marke, das ist ein guter Ofen, dann wird das so wahrgenommen. Aber es gab ja dann auch zu Namen, also Firma Hase ist ja ein bekannter Hersteller, die wenigsten Leute haben mit Hase einen Ofen verbunden, logischerweise, ne? Also Spartherm kämpft, glaube ich, bis heute mit ihrem Namen, dass die Leute teilweise eher meinen, das ist halt ein billiger Ofen, weil steht ja Spar drauf.
Ja.
Das sind halt dann diese Sachen, die man da teilweise einfach mit suggeriert. Und insofern glaube ich schon, dass wir Trends unterlegen sind, ja.
Ja, aber wenn ich das so höre, dann bist du der Markt, eher wie der Endkunde, weil du den Endkunde, du hast so viel Einfluss auf diese nicht naive, sondern der Kunde hat kaum Ahnung, was alles möglich ist.
Das ist so, ja.
Und die letzte, was ist es, 10 Jahre hat sich so viel entwickelt auch.
Ja, definitiv.
15 Jahre. Und oft, wenn die schon mal ein Feuer im Haus haben oder hatten, dann ist es schon lange her, dass die in einem Kaminofenstudio waren. Ja. Macht auch unseren Beruf, unsere Branche interessant.
Ja.
Das ist schwer vergleichbar eigentlich. Vielleicht, wenn du eine Uhr kaufst oder Autos auch, die werden auch öfter, man kauft sich öfter ein neues Haus oder ein Auto, manche heiraten sich öfter, als dass sie einen Kaminofen kaufen oder einen Ofen.
Ja, aber ich glaube mal, das sehe ich halt auch als die Aufgabe eines guten Ofenbauers oder Ofenverkäufers, dass er den Kunden eigentlich da heranführt und ihm passend berät. Ich kann immer nur sagen, was ist sinnvoll. Und der Kunde muss dann entscheiden, ob es dann für ihn wichtig ist oder nicht. Wenn der halt seinen riesen Feuerraum haben möchte auf 30 Quadratmetern, zur Not baue ich ihm den ein. Aber der wird sich hinterher nie bei mir beschweren, weil ich ihm vorher 20 Mal gesagt habe, dass das Ding zu groß ist.
Ja, doch, baust du das ein?
Sag ich dem Kunden genauso. Wenn sie sagen, sie möchten das haben,
baue
ich ihnen das ein.
Ja.
Aber kommen sie bitte hinterher nicht und sagen, der war zu groß. Das führt dazu, dass in 99% der Fälle die Kunden dann sagen, dann nehmen wir vielleicht doch den kleineren, wenn sie das so sagen.
Ja.
Aber ich hab einen Kunden gehabt, der saß hier 4-5 Mal an meinem Tisch. Der wollte einen wasserführenden Ofen haben und der musste auch noch möglichst groß sein.
Ja.
Baute ein modernes Haus mit Lüftungsanlage, allem drum und dran. Und dann fragte mich immer, passt der Ofen? Ich sage, nein, der ist zu groß. Ja, was können wir machen? Ja, einen kleineren. Ja, das will ich nicht. Und er hatte mir hinterher gesagt, nee, ich will den Ofen haben.
Und?
Zur Not mache ich die Schiebetür auf. Ist zufrieden damit.
Ah, ja.
Vielleicht macht das auch wärmer als andere, aber ja. Er hat sich nie beschwert. Also ich habe meiner Schwester
die Schiebetür auf nach draußen.
Ja, genau. wenn es ihm dann zu warm wird. Also seine Schwester hat hinterher auch noch von uns einen Ofen gekriegt, hat er uns empfohlen. Insofern, er war mit der Beratung zufrieden. Machen wir es mal so rum. Aber ja, letzten Endes leben wir ja auch irgendwo davon. Und wie gesagt, ich kann beraten, der Kunde muss letzten Endes entscheiden. Ich versuche ihn natürlich zu beeinflussen, aber nicht zum Design zum Beispiel. Weil da ist es ja so, dass der Kunde, der muss sich das Ding die nächsten 30 Jahre angucken und damit glücklich sein. Da ist nicht mein Geschmack entscheidend, sondern letzten Endes seiner. Meine Aufgabe ist es, den Ofen so zu gestalten, dass er ins Ambiente passt, dass die Proportionen stimmen. Und dann gibt es auch Öfen, die ich in der Konstruktion hinterher wunderschön finde, die ich mir nie in mein Haus setzen würde.
Weißt du, da sind wir zurück bei einer deiner ersten Frage. Was wir schreiben, dass wir eigen sind oder was haben wir?
Eigensinnig.
Eigensinnig.
Ja.
Wir finden Feuer wichtig.
Ja.
Für uns ist Feuer, für alle ist Feuer wichtig. Mhm. In meinem Fall ist Feuer das Lagerfeuer draußen.
Ja. Ja.
Weil ich das das mache ich am liebsten. Draußen Feuer machen. Und dieses Feuer, das so für mich inspirierend, dass das wahrscheinlich zurückkommt in unsere Produkten und dass das irgendwie anhakt bei Kunden, die Feuer auch wichtig finden.
Ja.
Aber das vielleicht gar nicht wissen. Die kommen dann im Studio, wo dann wir auch vertreten sind als Marke. Und unsere Händler, die verkaufen auch keine Lehnersöfen. Mhm. Die erzählen über Lehners.
Ja.
Und wenn die dann merken, für der Kunde könnte Feuer wichtig sein oder die sind hier nicht für den Ofen, sondern für was der Ofen letztendlich bringt. Ich sage Ofen, aber ich meine Kaminofen oder Feuer im Haus. Mhm. Dann können die sagen, ich glaube, sie suchen was Einzigartiges. Dann kommen sie mal mit. Und wenn die dann Geschichte erzählen, dann stehen die in unserer Ecke sozusagen. Wenn die dann Geschichte erzählen, aus erster Hand, die müssen auch bei uns gewesen sein, mit mir gesprochen haben wahrscheinlich, dass sie dann in der Geschichte erzählen können über diese Hersteller, wie die vorangeht und warum die das macht und es besonders Antwort gibt auf die Warum-Frage, dann kauft der Kunde entweder will er einen Grundofen, was noch viel schöner ist, aber dann kauft er einen Lehnersofen.
Ja.
Und dann zahlt er auch ein bisschen mehr, als er vorhatte, oft.
Ja.
Welche Kunde weiß jetzt, was das kostet, Feuer im Haus? Nee, tatsächlich.
Ja.
Das irgendwie haben wir es geschafft. Also nochmal zurück, wenn ich die Firma übernommen habe. Ich war da noch nicht so im Feuer drin, wie ich jetzt drin stecke.
Okay,
ich habe immer gern durch die Berge gelaufen oder Kanu gefahren und habe dann das Kanufahren habe ich dann weiter gemacht. Und das Tolle an Kanufahren ist, dass du ziemlich viel mitschleppen kannst, Essen zum Beispiel. Und dass du in ein Gebiet reingehen, also in Norwegen, Kanada, Schweden kannst du kannst einfach, aber in Norwegen, Schweden auch.
Ja.
Und Finnland, da triffst du keinen Mensch.
Ja.
Ich bin mal 2 Wochen gefahren, habe ich 2 Personen gesehen. Okay. Das tut was mit dich.
Ja.
Und ich war alleine.
Ja, okay.
Sowieso
Survival Tour quasi.
Interessant.
Ja.
Und dann mache ich ein Feuer.
Ja.
Und das Feuer mache ich mit Funkenstahl.
Okay.
Robust. Funkenstahl ist das meist Zuverlässige.
Ja.
Das darf ruhig nass werden. Und weil ich immer im Herbst gehe oder im Frühling, dann ich werde nass. Nicht, dass ich das mag.
Ja.
Aber dann bin ich darauf vorbereitet und ich schaffe, überall ein Feuer zu machen. Und dann ist Feuer auch wichtig,
überleben.
trocken zu werden und dein Essen zu kochen und Kaffee zu machen.
Ja.
Und das ist, das hilft, glaube ich. Und habe ich es eher unbewusst gemacht.
Okay.
Habe ich unbewusst dieses Feuer bei die Kunden reinbringen wollen. Und das ist erst, wenn eine Kunde zu mir gesagt hat, hey, weißt du, was du machst? Du bringst das Outdoor-Feuer rein.
Ja.
Dass ich mir davon bewusst war, das stimmt. Ja. Und das ist auch der Grund, dass unsere Öfen gebaut sind, wie die gebaut sind oder aussehen, wie die aussehen. Also die sind gebaut, wie die gebaut sind, weil das Feuer so wichtig ist, macht man keine Konzessionen auf den Feuerträger.
Ja.
Das, was das Feuer facilitiert und versorgt, muss stimmig sein, muss respektvoll sein zum Feuer. Also ist aus die besten Materialien gebaut, die es vorhanden gibt.
Ja.
Ist nie Kosten bespart. Wir entwickeln auch, dazu gibt es ein Wort, was mich jetzt nicht einfällt, auch nicht auf Deutsch, aber wir entwickeln rückwärts. Also es wird ein Produkt entwickelt,
ja.
Und dann am Ende, ja, darfst ruhig lachen, dann wird bestimmt, oh ja, was kostet das eigentlich?
Okay, ja.
Das ist sehr unvernünftig. Ja, und das bringt dann einen höheren Preis oft,
ja.
Weil du gewisse Teile gefräst hast, was viel teurer ist oder mit für den Zulieferer schwierige Kammtechniken gearbeitest. Und ja, selbstverständlich gucken wir dann nachher, okay, brauchen wir diese gefräste Teile? Mhm. Können wir das auch anders machen? Bisschen kostengünstiger? Weil letztendlich muss der Kunde das bezahlen.
Ja, ja.
Wenn du das so machst, dann brauchst du auch eine Geschichte. Und brauchst du auch diese Geschichte an den Händler rüberzubringen.
Mhm.
Und ihm oder sie muss es gefallen. Und die muss auch diese Geschichte oder die soll so sein, dass sie das auch wieder rüberbringen können. Deswegen sind wir eher eine Geschichte als eine Reihe von Kaminöfen.
Ja, im Prinzip steckt hinter jedem Ofen eine Geschichte, wenn man so
das nimmt. Absolut.
Ja, ja.
Und das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend.
Okay.
Du denkst, ja, wieder eine Geschichte. Hör mal auf, bau mal Kaminöfen, die man verkaufen kann. Aber so sind wir halt.
Ja, aber ich glaube.
Und ich glaube, diese 2000 Stück entspricht nur des Potenz, weil es die Herausforderung wäre, mehr Leute davon bewusst zu machen, dass es uns überhaupt gibt.
Ja, ja, ja,
ja. Aber dazu sind wir zu klein, wir können nicht.
Ja, aber wärt ihr in der Lage, im Prinzip diese Philosophie als größerer Betrieb zu fahren?
Ja.
Wenn ich dann, ich meine, dann habe ich ja auch andere Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Ich muss mehr Leute
Was ist für dich bezahlen. Groß?
Ja, was ist groß? Also jetzt
20.000 Stück.
Zum Beispiel.
Nee, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Musste meine Kollegen fragen. Aber ich glaube, eine Verdoppelung wäre schon möglich, ohne diese, du meinst, ob du diesen Glanz verlierst, wenn es zu groß wird.
Geschichte. Ich sag mal, ich finde es ja eine geile Vorgehensweise, einfach erstmal die Freiheit der Planung zu haben, zu sagen, ich baue jetzt das, was ich, was ich toll finde.
Ja.
Ohne Kompromisse.
Ja.
Weil das ist ja, wenn ich vorher sage, ich habe jetzt ein Preisbudget, ich möchte jetzt einen Ofen unter 2000 Euro bauen, dann weiß ich ja von vornherein, dass ich ganz viel einsparen muss. Und das, glaube ich, fördert ja dann auch nicht die Kreativität und das auszuleben. Also
Das ist das Interessante an Kreativität. Kreativität braucht, das sind eigentlich die Flügel, die man ausschlagen kann.
Ja.
Aber Kreativität braucht auch einen Kader, eine gewisse Grenze.
Okay.
Weil wenn du ein Kreativer sagst, wenn du mir sagst, kannst machen, was du willst, dann wäre ich davon weniger kreativ, als wenn du sagen würdest, hier, in diese Rechteck, da darfst du kreativ sein.
Okay.
In meinem Fall allerdings.
Ja.
Aber das stimmt, fühlt sehr frei. Wir haben, ich glaube, weil wir immer direkt verkauft haben oder weil ich immer mit Kunden gesprochen habe, Endkunden, nehmen wir uns diese Freiheit, weil wir wissen, wenn wir mal an einem Produkt arbeiten, wovon wir schon vorab sehen, dass es kein billiges Produkt sein wird. Also sowieso können wir nichts Billiges bauen.
Ja.
Wir haben es versucht, haben es nicht geschafft.
Okay.
Ist nur teurer geworden. Ja. Ist tatsächlich so. Wir haben mal eine Zeit gehabt, wo wir echt Umsatz brauchten, wo wir umsatzsüchtig waren. Und dann haben die Kunden gesagt, bau uns ein Produkt, von 2.500 Euro. VK, ja?
Ja.
Jetzt ist der durchschnittliche Einkaufs-EK-Preis vom Händler 3.000 Euro.
Okay.
Damals haben die, das ist nicht mal 10 Jahre her, haben die gesagt, bau ein Produkt, 2.500 Euro. Und dann hatten wir einer, die war ganz nah dran.
Mhm.
Und dann haben wir die mal auseinandergenommen und geguckt, wo können wir dann Kosten besparen, dass die diese 2.500 VK wird. Und die ist nur teuer geworden, weil wir, wir haben gesehen, wo wir die verbessern konnten. Und das war, und das hat damals keiner zu mir gesagt oder zu uns gesagt, nein, 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 falschen Weg, billiger machen, das war der Absicht. Und das haben wir nicht geschafft. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann, wenn es dann schief geht, dann geht es schief auf unseren Art.
Okay.
Statt dass wir versuchen, uns zu benehmen, und da kann es immer noch schief gehen.
Klar,
dann tue ich etwas, was ich nicht möchte, und dann schief gehen, das ist schlecht. Ne?
Ja, ja, ja.
Oder wenn du dann was machst, was zu dir passt, und dann geht es schief, dann ist es so eher akzeptabel. Ich weiß auch nicht. Das hört sich vielleicht blöd an, aber.
Ich kann das nachvollziehen.
Damals haben wir das so gemacht und das machen wir immer noch. Oh ja, und das wollte ich sagen. Wir entwickeln dann diese Ofen und dann entsteht bei mir eine Kunde, der das will.
Ja.
Der das jetzt nicht kaufen kann, weil es noch nicht gibt.
Okay.
Das ist schön.
Ja.
Und die gibt's. Ja.
Klar.
Die gibt's letztendlich. Manchmal nur 30 im Jahr, aber ist dann noch 30, ne?
Ja.
Sind immer noch viele Leute.
Ja, aber ich sag mal, gerade die sind ja dann mit diesem Ofen unglaublich zufrieden wahrscheinlich.
Ich hoffe.
Weil das genau das ist, was sie haben wollen. Ja, gehe ich von aus, doch, glaube ich schon.
Du bist immer deine große Begrenzer, glaube ich.
Ja. Aber ihr baut ja nicht nur Öfen der Optik willen. Im Prinzip im Sortiment habt ihr ja auch so ein paar Sachen viel drehbar.
Wir bauen hauptsächlich Öfen der Form entwegen.
Ja.
Es ist, fängt beim, oft beim Brennraum an.
Ja.
Oder bei einem Konzept. Und dann entsteht die Form daraus eher.
Okay, aber ihr müsst ja letzten Endes auch gucken, dass das Ding hinterher ordentlich brennt. Das wird ja nicht mit jeder Form funktionieren, oder?
Die Form, die folgt diese Funktion.
Ja.
Okay. Ja, ja. Nee, ja. Es muss gut funktionieren.
Ja, ja.
Ja, ja.
Aber daraus entwickelt sich das dann letzten Endes, dass ihr aus dieser, ja, dann die Gestaltung quasi drumherum macht, sozusagen.
Es darf schön sein.
Ja.
Es muss funktionieren.
Ja, 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 ja.
Aber jeder Mensch ist Formgeber.
Ja.
Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe nicht dafür studiert. Also ich habe einfach mal, hat eine Kollege zu mir gesagt, hey, damals haben wir mit einem externen Entwürfer gearbeitet.
Ja.
Sehr guter Entwerfer. Und ich hatte ihn immer sehr hoch, war aber ein nicht so einfacher Mensch.
Ja, okay.
Und das hat die Kollegen hauptsächlich gestört. Und dann hat einer mal gesagt, eine Kollegin, du Bart, das Entwerfen kannst du selber auch.
Okay.
Aber ich habe immer das schon gemacht, aber dann jemand gebraucht, der das zu mir sagt.
Mhm.
Und bevor ich dann mich davon bewusst bin. Und dann kam eine Zeit, dass wir an ein Produkt gearbeitet haben. Ich mit einem Kollegen, nur als Hobbyprojekt nicht, aber eher fundamentell Forschung.
Mhm.
Gucken, was passiert, wenn wir da was machen. Was eher ein Brennraum, so ähnlich wie eure Kachelöfen.
Ja.
Tief, schmal, optimal.
Ja.
Und dann wir haben so einen Raum in der Fabrik oben, wo kein Mensch kommt, nur wir beide.
Okay.
Und allerdings, wir gehen da nicht hin mit Händler.
Mhm.
Und das ist nicht auf die Route, also brauchst da gar nicht zu sein, wenn du nicht im Labo sein willst.
Ja.
Im Labo, ist eher ein Spielraum. Wir haben da Holz, wir haben da 5 Anschlüsse.
Okay.
Und können da ein bisschen messen auch. Und okay, dann ist ein, wie heißt es, ein jemand von draußen, ein Fotografiker da gekommen und der hat dieses Projekt gesehen und der war so begeistert. Und dann haben wir mit anderem Auge zu dieses Produkt geguckt und gemeint, okay, dann wollen wir das vielleicht mal die Händler zeigen.
Ja.
Und das ist sehr gut gelungen. Für unseres Geschäft war das damals das bestverkaufte Produkt.
Wahnsinn.
Super, ne?
Ja, ja.
Von etwas, was du schon liegen hattest, 6 Jahre lang, wo
okay.
du keinen Moment dran gedacht hast, hey, das können wir vielleicht verkaufen, damit können wir Kunden glücklich machen.
Ja.
Wir haben gedacht, das will doch kein Mensch haben. Und dann das bestverkaufte Produkt,
ja?
Nicht einer, die da unten irgendwo auch mal mitverkauft.
Ja.
Unsere Bestseller. Und die habe ich selber entworfen,
ja.
ohne das zu entwerfen auch. Und was ich daraus gelernt habe, ist, Bart, du brauchst dich gar nicht zu wundern, was die Kunden möchten. Konzentrier dich mal auf, was du selber möchtest. Und
ja.
dann kannst du damit dich selbst überraschen, mhm. die Kunden überraschen. Du tust, was zu dir passt. Und offensichtlich bringt es was auch.
Ja.
Und das sind wir auch. Also wir sind, weil wir eigensinnig sind, sind mm. wir auch eine Marke, die unsere Kunden, unsere Händler
ja.
überraschen können auch mit
ja.
was wir tun. Jetzt zum Beispiel haben wir entschieden, kommt kein neues Produkt die nächsten 5 Jahre. Ist eine Überraschung.
Ja, kann man so sagen.
Ja. Obwohl haben nicht die Absicht, die Kuh die nächsten 5 Jahre zu melken. Nur
ja, ja.
Wir sind schon am Entwickeln.
Aber ihr legt nicht auf der faulen Haut, aber ihr macht erstmal, ihr arbeitet mal vor.
Ich möchte dich gern was Tolles erzählen, woran wir arbeiten.
Okay.
Wenn du willst.
Ja, sehr gerne.
Ja? Das ist, du beschreibst wahrscheinlich auch ein bisschen so, was für Firma wir sind.
Hm?
Ich war mal in Norwegen.
Ja.
Das ist eine Geschichte, ja.
Okay.
Kann lang dauern.
Kein Problem, wir haben Zeit.
Ich war mal in Norwegen paddeln und da war kaum Feuerholz.
Ja.
Bin da nie erlebt. Normalerweise brauchst du ein paar Schritte und dann hast du Feuerholz. Wenn du im Wald Feuerholz suchst, dann muss es möglichst nicht auf dem Boden liegen. Mhm. Also meistens nicht. Und schon ein paar Jahre tot sein.
Ja.
Und am besten ein stehender Baum. Deswegen ist Birke auch nie Feuerholz mhm. im Wald, weil der Birke rottet. Obwohl die Birkenrinde ist perfekt zum Zünder
ja.
für Funkenstahl. Und dann habe ich meine Axt und meine Säge genommen und habe dann angefangen, Feuerholz zu suchen, mhm. zu Fuß. Und dann habe ich gespürt, ich bin auf der Jagd.
ja.
Und habe mir dann die Bäume geguckt und habe einer gefunden letztendlich. Schon ein Stückchen laufen vom Lagerplatz. Und dann habe ich die runtergebracht, aufgebrochen,
mhm.
also die Seiteäste weg, in Stücke gesägt, die ich transportieren konnte und dann zum Lager gebracht. Und da habe ich das Fleisch geschlachtet.
Okay.
Ich habe das Holz geschlagen und dann war es auf einmal kein Baum mehr, sondern war's Fleisch aus dem Wald.
Ja.
Und diese Parallele habe ich dann mitgenommen okay. nach Hause und habe die Kollegen gefragt, ob, wenn du Holz als Fleisch aus dem Wald ziehst, wie sollte dann eigentlich ein Brennraum aussehen? Ich würde okay. sagen, so wie beim Grundofen.
Ja.
Das ist so ein Verdauungssystem, was langsam die Energie, die im Holz steckte, rauszieht und
ja.
abgibt. Verdaut.
Ja.
Aber immer noch, der Brennraum ist rechteckig. Und dann haben wir so angefangen, so mit der ersten Skizzen und ein bisschen so basteln und macht Spaß, du das.
Ja.
Wenn du brauchst nicht mehr viel mehr als ein Flex, ein Schweißgerät, ein bisschen Stahl, und dann kommst du schon eine ganz eine Strecke. Und jetzt haben wir ein Prototyp gebaut, was so eher ein Verdauungssystem ist, was
okay.
nicht mit vorgeheizter Sauerstoff oder mit Umlenkplatten, Kehrplatten, aber trotzdem das gleiche Ergebnis hat, aber mit anderen Techniken halt.
Okay.
Funktioniert noch nicht so, wie wir möchten. Aber es ist toll, ja, dass du das zu tun.
Ja.
Und daran arbeiten wir auch. Aber auch, da sind wir wieder, dass wir eigensinnig sind. wir tun sowas, weil wir es möchten.
Ja.
Und diese ganz simple Entscheidung, baut, was du selber möchtest, statt was du denkst, dass die Kunden vielleicht möchten.
Ja.
Weil manchmal wissen die Kunden gar nicht, was die möchten. Die kommen hier, die Endkunden kommen bei dir im Ausstellungsraum. Was wissen die jetzt, was die möchten? Was die möchten, wissen die erst, wenn die bei dir rausgehen.
Ja.
Besser.
Ja.
Weil die dir gebraucht haben.
Mhm.
Und also diese ganz simple Entscheidung führt dazu, dass du solche Projekte auch, so entsteht eine Freiheit, dass du solche Projekte auch machen kannst.
Also, soll ich sagen, du machst gerade wahnsinnig Lust, bei euch mal mitzumachen.
Weil, ja.
Es hört sich nach einem unglaublich kreativen und ja, für Leute, die einfach was basteln möchten, in Anführungsstrichen, ohne das jetzt abwertend zu meinen,
ganz
im Gegenteil, einfach sich was zu entwickeln.
Ja.
Und letzten Endes, ich glaube, ist es ja immer das, dass man einfach irgendwelche komischen Ideen hat, wo andere sagen, das geht eigentlich nicht, und dann kommt einer und sagt, ich mach's aber mal. Und dann kommt, glaube ich, meistmal ganz tolle Sachen bei raus.
Ja.
Und das hört sich genau danach an.
Ja, es ist sehr abenteuerlich.
Ja.
Und das ist auch, wenn ein Kollege zu mir kommt und sagt, Bart, gestern Abend habe ich mal solche Sätze, das sind die Beste. Ne?
Ja,
du, gestern habe ich gedacht, auf einmal wusste ich,
passiert was.
Ja, macht Spaß.
Ja.
Und das mit Feuer.
Ja. Ja, ich sage, ist ja pures Abenteuer in jeder Beziehung dann.
Und das mit Holz, die Energiewelle, Quelle, die Energiequelle Holz. Ich finde das so super.
Ja.
Das ist legitim auch.
Ja.
Alle Vermerkungen, also wie heißt das, das Kommentar auf Holzverbrennung, die letzte, für mich allerdings die letzte 26 Jahre, aber ich habe von meinem Vater festgestellt, dass die letzte 50 Jahre, weil damals war es auch schon so.
Ja.
Wir hatten ein paar Jahre her, hatten wir ein Jubiläum, da haben wir mal im Archiv die alte Artikel wieder gefunden und damals haben die genau so geschrieben. Über Holz.
Ja.
Ich verstehe das auch.
Also es ist, ich habe letztens mit dem Jens Hild einen Podcast gemacht und der erzählte dann auch, er ist, als es um die Zukunft des Ofenbaus ging, ist er mal in die Vergangenheit gegangen und hat da geguckt. Und es gab genau die gleichen Bedenken eigentlich. Eigentlich kämpfen wir damit seit 40 Jahren gefühlt, dass man immer wieder sagt, ja, aber der ist doch nicht und das ist nicht die Zukunft. Und
ich weiß warum.
Ja?
Ja. Weil unsere Schornsteine so gut erreichbar sind.
Okay.
Ja, musste ich mal darüber nachdenken. Ja? Wir sind alle empfindlich für Verschmutzer.
Ja.
Wir vertragen keinen Verschmutzer. Und ein Schornstein entspricht Verschmutzung irgendwie. Egal, was rauskommt.
Ja.
Und ob überhaupt was rauskommt.
Ja.
Und unsere Schornsteine haben eine Haustür mit einem Klingel daneben. Aber wenn du klingelst, dann öffnet den Verschmutzer selber.
Ja.
Oder allerdings derjenige, wovon du glaubst, dass er Verschmutzer ist.
Ja.
Wir sind die einzige gut erreichbare Schornstein von aller Verschmutzer.
Ja.
Versuch mal bei ThyssenKrupp anzurufen oder zu klingen. Glaubst du, der Herr Krupp macht auf? Was ist los, Junge?
Schwierig, ja.
Ja, was kommt da aus den Schornstein? Das will ich dir mal sagen.
Ja. Ja, ist was dran.
Und Holzfeuer, unsere Branche, ist so klein.
Ja.
Was sind wir jetzt? 4-6 Milliarden Umsatz in Nordwesteuropa. Das Shell, also einer der Fossil-Jungs, verdient in ein Vierteljahr schon 6 Milliarden.
Ja, Wahnsinn.
So klein sind wir.
Ja.
Und wir sind ein Spielball der Politik und werden es immer bleiben. Aber die Politiker möchten eins mit Weihnachten, oder?
Im Kamin sitzen, ja.
Genau.
Ja, ich sag mal, das ist ja schon, selbst wenn man die großen Politiker, auch den Herrn Trump und Biden zusammen, wo sitzen vor dem Kamin, ne?
Ja.
Gehört dazu. Also von daher, selbst für die Bilder können sie schon mal nicht verbieten. Funktioniert das nicht mehr.
Nee. Aber es ist schon logisch, dass wir da Angst kriegen. Leute, es geht um Holz.
Ja.
Die einzige Energiequelle, wenn du darüber nachdenkst, ist die einzige Energiequelle, transportierbar, ja, womit du abends dein Haus heizen kannst.
Regional.
Die einzige, wofür du die Erde nicht öffnen brauchst.
Ja, ja, stimmt.
Also das ist die einzige, die du mit deinen beiden Augen sehen kannst.
Ja.
Ich gebe dir eine Bohre und ich nehme eine Axt. Mal sehen, wer der Erste zurück ist mit Brennstoff.
Ja, ja.
Ich glaube, ich werde dich nie mehr sehen.
Definitiv. Ja, nein, das ist.
Aber das wissen wir. Und wir haben da noch ein Glück, dass wir Menschen verbunden sind mit das Holzfeuer und dass uns unterscheidet als Rasse, als Sorte. Wir sind die einzige Feuermacher auf diesem Planet.
Ja.
Zusammen mit der Natur.
Ja. Okay, die macht's alleine, ja. Ja. Das stimmt auch wieder.
Schon, wie lange brennen Bäume schon? Ein halbes Milliardes Jahr, weil es die schon so lange gibt.
Ja.
Deswegen, aber eine Frage.
Ja.
Neben Philosophie ist wichtig, für mich allerdings. Ja. Weißt du eigentlich, was das System, die Systememission ist von einem Kaminofen oder ein Kachelofen?
Also du redest jetzt quasi von dem Fußabdruck, den wir hinterlassen, was insgesamt an Emissionen entsteht, oder?
Wenn du ein Auto nimmst, davon ist bekannt, was die Emission ist.
Ja, ja.
Da wird von einer Systememission gesprochen.
Ja, okay.
Ja? Mhm. Was kommt aus dem Schornstein raus?
Ja.
Was kommt eigentlich aus dem Schornstein raus? Weißt du das?
Nicht wirklich. Es kommt ja drauf an, was unten reingesteckt wird. Mal ganz, und wie der Ofen geregelt wird und was für ein Ofen dran ist. Also.
Aber heißt das dann, dass wir alle sprechen über die Emission von das Gerät? Weil das messen wir, ja. Wir haben mal logischerweise entschieden, oh, jeder Schornstein ist anders, lass uns das so 30 Zentimeter, dann noch 70 Zentimeter da oder einen Meter und da messen wir die CO und Sauerstoff und wir berechnen CO2 und dann Stickstoff und auch die Wirkungsgrad wird auch da gemessen.
Ja.
Soweit ich weiß, brauchst du so ungefähr 12% der Energie, die im Holz steckt, um überhaupt die Rauchgase durch den Schornstein wegzukriegen.
Genau.
Das ist kein Verlust unbedingt. Das ist 12%, die du brauchst, das Ganze funktionieren zu lassen.
Ja, ja.
Also wenn der Ofen schon 80 hat und dann mit 12, hast du schon 92%.
Ja.
Das ist viel, ja. Wenn du dann dein Holz zu Fuß erreichst.
Ja.
Ist das mal berechnet worden?
Mit Sicherheit nicht.
Jeder Brennstoff, den du zu Fuß erreichen kannst, die da liegt, die aus der Erde rauskommt, die gewinnt doch immer.
Ja, 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 ist was dran.
Oder ist es, da wundere ich mir mal, was passieren würde, wenn wir über Systememissionen sprechen, weil gibt es Kaminöfen überhaupt ohne Schornstein? Die haben doch alle einen Schornstein.
Ja, muss. Also, solange wir selbst der Pelletofen hat ja einen Schornstein, also auch der geht nicht ohne, ja, definitiv.
Hast du nie irgendwo gesehen, hast du mal einen Hersteller, der sagt, okay, das ist die Emission, die wir im Prüflabor festgestellt haben und weswegen der verkauft werden darf, aber jetzt haben wir mal einen Meter weiter gemessen, das sind das die Ergebnisse, nochmal einen Meter, gibt's die?
Ich wüsste keinen.
Okay, dann werde ich das machen.
Ja. Ja, es ist sicher. Also letzten Endes, klar, kann man es aufdröseln. Das ist ja das, was wir auch im GVB für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen, dass wir natürlich auch solche Geschichten mitnehmen und sagen, hier, wir haben es regional, unser Brennstoff muss nicht aus, keine Ahnung, Kuwait hierher gefahren werden. Damit haben wir ja auch schon einen ganz anderen Abdruck, wenn man das so nimmt.
Ja, Kuwait und noch schlimmer Kasachstan oder noch schlimmer.
Können auch Putin wieder anschließen, dann kommt das Gas von daher.
Wahnsinn, ne?
Ja, also wenn man darüber nachdenkt, muss eigentlich jedem klar sein, dass das, was regional da ist, das Sinnvollste ist zu nutzen. Und da haben wir halt das Holz.
Ja, leider verdient aber man verdient leider nicht so viel Geld an Holz.
Ja. Das ist so.
Wahrscheinlich ist das das Nachteil. Glücklicherweise ist es schön dann.
Aber ich glaube auch nicht, dass einer, der sein Öl, sein Gas verkauft, so verliebt in das ist, was er tut. So wie ich das bei dir zum Beispiel höre.
Vielleicht ist er verliebt in seinen Marmor-Floor.
Ja, aber nicht in das Öl, was er da verteilt. Und nicht in seinen Bohrer oder sowas.
Also. Sein Appartement in Paris und London. Und,
ja, aber ja. Ich glaube, das ist genau das. Also, und ich glaube, das ist das ja, was auch die Branche ausmacht, dass wir alle eigentlich in das, was wir machen, ein wenig verliebt sind und das mit Freude machen, wie wir es am Anfang hatten. Hm? Was? Wie wir es am Anfang hatten, dass wir das mit Freude machen.
Ja. So. Ja. Ja, deswegen halten wir es durch, glaube ich auch.
Ja.
Ja, aber schon, also ich merke schon, dass mir das, das beängstigt mir schon, ja. Dass man tust, genau deswegen bin ich auch empfindlich, weil es mir so viel Freude macht.
Ja, ja.
Dann höre ich, dass Holzfeuer verboten wird. Boah, das
wird es nicht.
Finde ich schwierig, damit umzugehen. Nein, ich weiß, dass es nicht wird, aber trotzdem. Ja.
Also, ja, wir sind ja so ein bisschen auch an dem Ball und wir wissen, dass da die Politik immer mal wieder mit irgendwelchen Forderungen kommt, aber ich bin mittlerweile sehr, sehr guter Hoffnung, dass wir nicht verboten werden. Die werden immer mal irgendwelche Grenzwerte wieder niedriger setzen und wir müssen dann gucken, wie wir es halbwegs erfüllen und wir werden es aber hinkriegen.
Besser nicht, weil ich glaube, dass wenn du einen Kaminofen hast mit schon 80% Wirkungsgrad, und ein Staubemission beim Gerät, von 25 Milligramm. Der dann immer funktioniert.
Ja.
Auch wenn das Holz mal nicht genau 12% Restfeucht hat.
Ja, ja.
Und nicht exakt 7 bei 4,5 Zentimeter ist bei, verstehst du, was ich meine? Dass der Kunde nicht 3 Wochen Schulung braucht, zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich mich gewundert, wird eigentlich gesprochen über Systememissionen? Weil ich glaube nicht, dass die Lösung in noch weiterer Entwicklung liegt. Ich glaube sowieso nicht, dass die Lösung Elektrikbedienung ist. Weil, wenn du das machst, entnimmst du eigentlich die Kunde eine Kontrollmöglichkeit und wovon er wissen muss, wie es funktioniert.
Ja.
Hat er da noch genug Motivation zu wissen, wie wichtig es ist, dass das Holz trocken ist und nicht zu groß und zu dick? Sprichst du noch mit ihm? Also wir merken zum Beispiel, wir haben immer mehr Händler, die Feuerabende machen.
Mhm.
Diese Kunde sind alle Ambassadeure. Da weiß der Nachbarn gar nicht, dass die ein Feuer machen oder wann. Weil die ordentlich und vernünftig heizen. Ja. Du kannst der beste Kaminofen sehr schlecht brennen lassen, wenn du möchtest. Ich verstehe schon, dass das mit Elektrikbedienung gelöst ist.
Ja, ja.
Aber ist es tatsächlich gelöst auf lange Frist? Also,
ich glaube, da muss man wieder von Kunde zu Kunde entscheiden.
Ja.
Es gibt halt euren Kunden, der genau diesen Ofen haben will. Der wird sich auch mit der Materie entsprechend beschäftigen.
Ah ja.
Und dann hast du aber den Kunden, der möchte das haben, weil das ist ja schön. Der will das auch gar nicht zum Heizen haben.
Ja.
Und der ist auch nicht bereit dazu, in den Wald zu gehen, sich das Holz zu holen. Und der ist auch nicht bereit oder vielleicht nicht in der Lage dazu, sich damit so intensiv zu beschäftigen. Und dem hilft die Steuerung. Wenn es vielleicht im Vergleich zum Auto, gibt es auch die Automatik und das Schaltgetriebe. Früher war das bei uns verpönt, Automatik.
Was?
Eine Automatik.
Ja.
Ja, Schaltgetriebe musste jeder, wenn du fahren wolltest und heizen wolltest, dann musst du ein Schaltgetriebe haben, oder?
Verpönten Automatik, hast du gesagt?
Ja, verpönt. Also das war
verpönt.
Das war für alte Leute.
Ja.
Ja, aber trotzdem gibt es sie.
Ja.
Und es gibt halt Kunden, die entscheiden sich bewusst dafür.
Ja.
So, und insofern, ich glaube, das ist beim Ofen dann ähnlich, dass man die Option hat.
Ja.
Und dann ja dafür sorgt, dass der Kunde, der vielleicht nicht sauber heizen würde, dann doch sauberer heizt, damit wir aus dieser Diskussion ein wenig rauskommen.
Ja, vielleicht sage ich das auch, weil es uns persönlich nicht interessiert. Da sind wir wieder bei das Eigensinnige.
Ja, ja.
Wir haben verschiedene Versuche gemacht in Entwicklung mit Elektriksteuerung und so. Da haben wir schon ziemlich viel Zeit investiert. Wir hatten mal eine tolle Idee, dass wir über ein Seebeck-Element, also kennst Peltier-Element?
Ja.
Ja, das Peltier ist zum Kühlen, und Seebeck ist zum Heizen. Nee, andersrum. Und da kannst du beim Seebeck-Element kannst du auch Strom holen aus Wärme. Und da haben wir drei Elementen, so 30-30.
Ja.
Und einer dieser Elementen, haben wir nicht genug Strom gefunden.
Okay, nicht gleich.
Leider, aber, weil die Herausforderung ist, dass du ein kühles Teil findest am Ofen.
Da, ja.
Ja. Hitze ist überall, aber auch ein Teil, was dann ständig eine gewisse Hitze hat.
Ja.
Entschuldige. Und dann haben wir mal einer dieser drei Elementen verwendet, um einen Ventilator zum Kühlen zu schalten. Dann haben wir 3 Watt gekriegt. 3 Watt.
Okay.
Das würde reichen, ein Kondensator aufzuladen und ein Treppenmotor, einen Schritt. Da würdest du ein autarkisches elektronisches System haben, was dann nach dem Sommer eine Stunde geheizt wird und dann, oder ein bisschen länger vielleicht.
Ja.
Aber wir merken dann in unserer Firma, dass der nächste Schritt, da wo es Mechatronik betrifft, da haben wir keine Lust.
Okay. Ja.
Und da sind wir, das ist das Gefahr, wenn du eigensinnig bist und tust, was dich selber interessiert, dass du nicht tust, was dich selber nicht interessiert.
Ja, okay.
Also bräuchten wir eigentlich jemanden, die das dann
wieder macht.
Ja, oder wir müssten, ja. Aber da, ich will nur sagen, das Risiko ist, dass ich das sage, nee, Elektrik ist nicht die Lösung, weil es für uns selber nicht die Lösung ist.
Ja.
Aber und dann steht so ein bisschen kognitive Dissonanz, wo du auch nur die Kunde zuhörst, die sagen, nee, ich will handbedient, ich will Handschalter, manuell, authentisch, kein Strom.
Ja, das Urfeuer quasi.
Ja, Frankreich ist für uns eine wichtige Markt, sehr wichtig. Und die Frankreich ist sehr abhängig von Elektrizität.
Ja.
Und da fällt auch manchmal der Strom aus.
Ja.
Und da manche Dörfer sind dann 3 Wochen ohne Strom.
Okay.
Das mal passiert. 3 Wochen ist lang, ne?
Das ist lang, ja.
Das ist nichts mehr im Freezer.
Ja.
Und dieses Ergebnis erfahrt das ganze Land.
Mhm.
Und die wollen dann Holzofen.
Ja.
Und in Frankreich wird das in jedes kleines Dorf hast du 3-4 Studios.
Ja.
Kein Grundöfen.
Okay.
Uns, aber alle so Stahlöfen.
Ja, wir hatten das ja hier in meinem Münsterland, dass vor, ich glaube, mittlerweile fast 20 Jahren hier die Strommasten umgefallen sind.
Ah ja?
Das war dann jahrelang wirklich auch das Thema, oder es ist bis heute teilweise so, dass selbst wenn eine Elektronik eingebaut wird, wichtig ist, dass der Ofen auch ohne funktioniert.
Ah ja?
Ja.
Und wie lange ist dann das Strom ausgefallen?
Das war teilweise, sind das 4-5 Tage gewesen. Also je nachdem, in welchem Bereich war. Also da hat es hier einen wahnsinnigen Schneesturm gegeben.
Ah ja?
Und wir hatten wohl ein paar nicht ganz so gut noch stehende Strommasten.
Ja?
Und die sind dann umgeknickt wie Papierdinger. Und ja, das hat hier dazu, gerade im Münsterland, nördlich von uns, dazu geführt, dass in den ländlichen Gebieten wirklich länger der Strom ausgefallen ist.
Ja, aber dann immer noch kurz, 4 Tagen.
Ja, ist für uns schon ein bisschen länger und es hat hier nachhaltige Wirkung gehabt. Also ein guter Freund von mir, dem hatte ich 2 Monate vorher einen Designofen eingebaut, also ein Dreiseiter, der wirklich auch eigentlich nur gedacht war zum Gucken, für die Gemütlichkeit. Er sagt, er hat noch nie so viele Freunde in seinem Wohnzimmer gehabt.
Ja.
Die haben auf dem Ofen Wasser warm gemacht, alles. Obwohl es eigentlich gar nicht dafür geplant war, hat es super funktioniert.
Ja.
Muss man einfach so sagen.
Das auch noch. Ja. Das ist auch noch so eine schöne Seite von Holzfeuer.
Ja. Letzte unabhängige Heizquelle. Bart, ich danke dir für das tolle Gespräch.
Ja, gern.
Also faszinierende Philosophie. Ich hoffe, ich kann mir das wirklich mal vor Ort wieder angucken, jetzt unter einem ganz anderen Aspekt.
Bist du herzlich eingeladen.
danke. Ja, und ich wünsche dir mit deiner Philosophie und deiner Vorgehensweise noch ganz, ganz viel Erfolg.
Andreas, ich schüttel dir den Hand und ich danke dir für die Einladung und das Gespräch und dass es überhaupt für dich interessant war, meine langen Geschichten anzuhören. Und ich hoffe, dass mein Deutsch auch ein bisschen gepasst hat.
Das wird schon enorm.
Ja, hat mich richtig gefreut.
Danke dir.
Danke auch.
Sorry, dass dieser Podcast etwas länger als gewohnt geworden ist, aber das Gespräch mit Bart war einfach so interessant, und hätte wohl noch viel länger dauern können. Vielen Dank, Bart, für den Austausch. Deine Geschichten und Erzählungen, die zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Bleib wie du bist und unserer Branche noch lange erhalten. Weitere Infos findet ihr unter www.lehnders.nl. Sollte euch der Podcast so gut gefallen haben wie mir das Gespräch mit Bart, dann teilt, liked und bewertet uns bitte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge.